Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wem gehört die Sammlung? Das fragt die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig in einer Ausstellung, in der Werke aus ihrer Sammlung gezeigt werden. Wem gehört sie also, diese Sammlung? So ganz klar ist das nicht, wir werden es gleich hören. Und wie wirklich ist die Wirklichkeit? Eine Frage, die nicht nur bei Dokumentarfilmen diskutiert wird, sondern auch im Radio, in den Feature-Redaktionen. Wirklich nicht ganz einfach zu beantworten, diese Frage nach der Wirklichkeit. Auch darüber werden wir sprechen. Und dann ereilt uns auch heute das Thema Corona. Wir blicken auf die Theatermacher in Griechenland, die jetzt seit einem Jahr ziemlich ausgebremst werden durch die Pandemie. Eigentum verpflichtet, dieser rechts- und sozialphilosophische Grundsatz hat mitunter weitreichende Folgen. Salopp gesagt, man darf nicht einfach alles machen mit dem, was einem gehört. Wie ist das zum Beispiel als Eigentümer von Kunst? Was darf man nicht? Diese Frage stellt nun eine Ausstellung, die jetzt in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig eröffnet wurde, vom Haben und Teilen. Die Direktorin Franziska Sojom ist jetzt am Telefon. Frau Sojom, einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Welche Rechte und welche Pflichten haben Sie denn als Museum? Sie sind ja Eigentümer Ihrer Sammlung.
Ja, wir sind Eigentümer einer Sammlung, die jährlich wächst, weil unser Förderkreis uns vor allem auch darin unterstützt, neue Werke anzukaufen. Aber es ist natürlich mit dem Besitz so eine Sache und mit dem Eigentum natürlich insbesondere in Bezug auf Kunst. Denn ich kann ein Kunstwerk erwerben, dann kommt es in mein Haus. Ich kann darüber entscheiden, wann ich das zeige, wem ich das zeige und was ich darüber erzähle. Aber ich kann die Idee, die hinter einem Kunstwerk steckt, nicht besitzen und auch nicht verändern. Ich kann auch die äußere Form, die Materialisierung von einer künstlerischen Idee nicht verändern. Die ist geschützt und die gehört unabhängig davon, in wessen Besitz ein Kunstwerk ist, immer der Person, die das Kunstwerk erschaffen hat.
Also Sie unterscheiden zwischen dem Eigentum am Werk, also an der Materie, und dem Eigentum an der Idee.
Genau, und dieses Eigentum der Idee ist geschützt. Und auch das ist natürlich deswegen interessant, weil Kunst ja auch im Austausch mit anderen entsteht. Das heißt, es hat eher mit dem Kunstbetrieb zu tun, dass wir das einer Person zuschreiben, dass Autorschaft so eine wichtige Rolle spielt. Aber das ist auch etwas, womit zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen sehr aktiv arbeiten. Also mit dieser Frage, wie lässt sich auch ein Prozess oder eine Zusammenarbeit, die dann zu einem Kunstwerk führt, auch thematisieren, mit abbilden.
Beschreiben Sie doch mal, Frau Sojom, vielleicht ein, zwei Arbeiten in der Ausstellung, damit klar wird, wie Sie das Thema konkret darstellen.
Wir haben die Künstlerin Johanna Kandel eingeladen, ihre künstlerische Recherche zu den Materialien von Malerei auszustellen. Und diese Gemälde, die sie zeigt, rahmen gewissermaßen auch die Sammlungspräsentation. Gemeinsam mit ihrem Partner reist sie um die Welt an Orte, wo Pigmente gewonnen werden, wo Werkstoffe gewonnen werden, die als Bindemittel oder Lösungsmittel verwendet werden, wo Leinen angebaut wird, was für die Produktion von Leinwänden interessant ist, und schaut, was sind das für Landschaften, was sind das für Ökonomien, wer sind die Menschen, die in den Bergwerken arbeiten, zu welchen Bedingungen arbeiten sie und wie ist unser Zugang zu Natur und natürlichen Ressourcen generell? Also wie kommt eine Haltung zustande, die uns sozusagen erlaubt, über Rohstoffe als etwas Besitzbares und etwas, womit wir handeln können, zu begreifen. Und wenn man Malerei oder künstlerische Arbeit dann in diese Perspektive stellt, wird auch schnell deutlich, dass natürlich dieses Recht oder der Zugriff auf Dinge, auf Wissen, auf Herstellungsverfahren, auf Materialien auch ganz stark abhängig ist davon, in welcher Position man ist. Und oftmals wird zum Beispiel Bergbauarbeit auch stigmatisiert aus ökologischen Gründen, wobei wir dann ausblenden, dass sozusagen der Rückgang von zum Beispiel Braunkohlegewinnung in Deutschland auch damit zu tun hat oder dadurch kompensiert wird, dass es nunmehr woanders stattfindet. Also es macht sehr zeitgemäße und sehr dringliche Fragen auch darüber auf, was wissen wir über Produktion, Produktionsformen und welche Annahmen müssen wir vielleicht auch nochmal revidieren.
Frau Soyom, Sie haben gesagt, das Ganze ist zeitgemäß. Wahrscheinlich auch deswegen, weil darüber reflektiert wird. Jetzt am Beispiel, Sie hatten das gesagt, Johanna Kandel und ihr Ehemann Helmut Kandel, dieses Künstlerehepaar aus Österreich, weil Sie darüber reflektieren, was Sie sich selber zu eigen machen.
Nun, wir verwenden sehr viele Stoffe, ohne manchmal darüber nachzudenken, woher sie kommen und wie ihr Wert zustande kommt. Und um jetzt nochmal bei der Malerei zu bleiben, ist es natürlich sehr interessant, dass die Farbe Blau in der Malerei recht spät sich verbreitet hat, weil der Stein Lapislazuli, aus dem Blau gewonnen werden kann, sehr kostbar ist, also etwa so viel wert ist wie Gold. Und erst als man das Preußischblau im 18. Jahrhundert oder das Ultramarinblau im 19. Jahrhundert herstellen konnte, wurde Blau viel zugänglicher und viel verbreiteter in der Malerei. Das heißt, auch ästhetische Konzepte oder auch kulturelle Annahmen sind natürlich sehr stark von Besitzverhältnissen geprägt. Naja, ich meine, es ist natürlich auch verwoben mit Kolonialität, was die beiden eben auch aufzeigen, dass Welt und Welthandel immer schon global war. Dass dadurch, dass Menschen reisen, Dinge entdecken, mitbringen, also diese Bezüge existieren schon sehr lange und die lassen sich zum Beispiel auch anhand von Malerei und Malereigeschichte sehr gut erzählen. Ne? Also wie kommen bestimmte Farben und Materialien auf die Oberfläche? Da muss man Geld haben, da muss man Zugriff haben, da muss man wissen, wo man diese Stoffe auch herbekommt. Also insofern lässt sich das auch in die Richtung denken. Und das ist ja auch das Thema von sehr vielen zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen, eben auch aufzuzeigen, dass Sammeln an und für sich ja auch einen Ursprung in Aneignung oder Enteignung oder Raub hat, ja. Also der französische König wird enteignet und das Louvre entsteht als öffentliches Museum. Aber der König hat natürlich sehr viele Dinge gesammelt, die ihm vorher nicht gehörten oder die geraubt wurden oder die unter Wert sozusagen angeschafft wurden und, und. Also das ist extrem spannend, weil das auch in die Geschichte von Museen allgemein so eingeschrieben ist.
Vom Haben und Teilen. Wem gehört die Sammlung? Die Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig ist bis ins kommende Jahr zu sehen. Die Direktorin Franziska Soyom war das. Frau Soyom, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.
Der Dokumentarfilm Love Mobile über Straßenprostitution hat in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt. Denn die Autorin dieser preisgekrönten Produktion hatte nicht gesagt, dass wesentliche Szenen des Films nicht von Prostituierten und Freiern gespielt wurden, sondern dass diese Szenen nachgestellt waren. Wir haben über diesen Fall hier in unserem Programm mehrfach berichtet und auch über die Folgen. Die Autorin hat unter anderem den Deutschen Dokumentarfilmpreis, den sie im vergangenen Jahr dafür erhalten hatte, zurückgegeben. Kann es sein, dass das Dargestellte authentischer als die Wirklichkeit ist? Das hatte die Autorin des Films gesagt. Das ist im Kern eine wirklich spannende Frage, die auch uns im Radio, vor allem in der Feature-Abteilung, eigentlich immer beschäftigt. Wie wirklich ist die Wirklichkeit überhaupt? Was sagt ein Originalton aus? Was suggeriert er? Wofür steht er? Die Wirklichkeit im Radio, so heißt eine Feature-Reihe hier im Deutschlandfunk Kultur. Und heute Abend lief in dieser Reihe das Feature Die Ratten von Paris. In der Mediathek ist dieses Stück selbstverständlich noch zu hören. Es führt mitten hinein in ein spannendes Thema, über das ich jetzt mit Ingo Kottkamp sprechen möchte. Er ist Feature-Redakteur hier im Deutschlandfunk Kultur und jetzt zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist denn die Frage, ob echt oder nicht echt, überhaupt richtig gestellt, wenn wir über die akustische Wirklichkeit im Radio sprechen?
Man stellt sie sich natürlich immer zu und sie ist auch eine drängende Frage, aber ich würde sagen, das ist unterkomplex gestellt. Denn was ist echt, was ist nicht echt, wo sind da die Schattierungen? Also man muss ja gar nicht so ganz tief in die Medientheorie reingehen. Was macht man in einem Feature oder in einem Dokumentarfilm? Man guckt sich die Wirklichkeit an und liefert ein Bild dieser Wirklichkeit mit den Mitteln, die das jeweilige Medium bietet. In unserem Falle ist das eben rein akustisches Medium. Und dass das, was man dann hört in einem Feature, nicht genau eins zu eins das ist, was man gesehen hat, das ist ja im Grunde trivial. Wir haben eigentlich immer so ein Dreieck vorliegen zwischen einem Thema, einem Autor und dann den Leuten, die zuhören. Und die wechselseitigen Beziehungen zwischen denen, die machen das Ganze eigentlich erst interessant. Das heißt, jeder Dokumentarfilm, jedes Feature verhandelt eigentlich, während man zuhört, während man zusieht, die
Mhm.
Bedingungen seiner Möglichkeit mit.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, die Wirklichkeit ist nicht zu trennen von demjenigen oder derjenigen, die sie erlebt und verarbeitet.
Auf jeden Fall, also der Begriff, den man heutzutage ja oft benutzt, ist biased. Also jemand ist biased, jemand hat eine Voreingenommenheit, Vorurteile. Das ist in der Tat ein großes Problem, dass man bestimmte Sachen sieht, andere ausblendet. Aber ich möchte da eigentlich sozusagen in diese Debatte die Gegenfrage einwerfen, wie kann man eigentlich nicht biased sein? Bei all den Features, die wir jetzt hier in unserer Reihe Wirklichkeit im Radio haben wir Autorinnen und Autoren, die ein starkes, persönliches, dezidiertes Interesse an ihrem Thema haben. Also wenn, Sie haben jetzt gerade die Ratten von Paris genannt, die man auch noch nachhören kann. Es geht da ja um die Tatsache, dass in Paris unter dem klassischen Paris, das man so kennt, ein zweites Paris ist, wo eigentlich genau die gleichen Straßen, wie sie in die Straßennamen im Untergrund auch vorhanden sind, die Kanalisation, da wohnen die Ratten. Das ist erstmal das Setting dieses Features, also Paris oben, Paris unten und eben die Rattenpopulation. Das hat den Autor Erik Berghaut, einen Schweizer Autor, fasziniert in mehreren Ebenen. Und das ist vielleicht der springende Punkt dabei. Es geht einerseits ganz klassisch, featuremäßig, sachlich, faktenorientiert um die Ratten. Wie leben die Ratten? Also wie überleben die? Wie halten sich die Populationen? Aber natürlich hat das Ganze auch etwas Phantasmagorisches. Es geht auch um die Ängste, die Menschen vor dem Untergrund, vor dem, was unter uns ist, vor Ratten haben. Und dadurch kommen mehrere Ebenen in diesem Feature ins Spiel. Und diese Ebenen werden dann eben zum Teil faktisch, zum Teil aber auch künstlerisch behandelt. Und es entsteht ein Hybrid daraus.
Kann man denn sagen, dass das eine konstruierte Wirklichkeit ist oder sogar vielleicht eine künstlerisch konstruierte Wirklichkeit?
Kann man sagen, andererseits, wie anders? Also es ist dann immer die Gefahr, dass man so sagt, na ja, Dokumentarfilme, die sind dann irgendwie auch Kunst, also die dürfen alles Mögliche. Es hat dann natürlich schon seine Grenzen. Also wenn jetzt, ich möchte über diesen Film Love Mobile nicht zu viel sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich würde ihn eigentlich jetzt gerne sehen, wäre sehr neugierig darauf. Wenn da etwas behauptet wird, was nicht eingelöst ist und das kommt dann so im Nachhinein raus, also es wird vorgegeben, dass das echte Prostituierte sind und es sind keine echten, dann ist es schon tatsächlich ein Problem und ein Regelverstoß. Aber selbst wenn es echte Prostituierte gewesen wären, wer sagt denn, dass das so eins zu eins die Wirklichkeit ist? Es ist ja auch immer, was hat man die gefragt? In welchem Moment hat man sie gefilmt? Wie hat man sie gefilmt? Wie hat man sie ausgeleuchtet? Wie hat man sie beschnitten und so weiter? Also dieses Konstruieren von Wirklichkeit ist eigentlich das basale Handwerk und zwar eigentlich auch, wenn man einen ganz normalen Beitrag hat. Immer konstruiert man Wirklichkeit.
Und das weiß jeder Redakteur, egal ob er im Radio oder im Fernsehen arbeitet.
So ist es.
Jetzt noch eine Frage, vielleicht was den Unterschied zwischen einem Feature-Autor im Radio und einer Dokumentarfilmerin, einem Dokumentarfilmer angeht. Es könnte ja sein, dass der Radiomacher näher dran ist. Also der hat nur das Mikrofon, er ist selber mit dem Mikrofon unterwegs. Ein Filmemacher, Filmemacherin, die sind normalerweise zu dritt unterwegs, also die Autorin, der Autor, dann Kamerafrau und Tonmann. Ist man da näher dran als Radiomensch? Und ist das eine Chance?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Chance. Also, was ein Problem ist bei drei Menschen, was leichter ist bei einem Menschen, der Vertrauensaufbau. Und im Film muss man dann auch oft ausleuchten und sagen, können wir das jetzt mal nochmal machen? Das haben wir nicht so richtig drauf. Im Radio läuft es dann häufig niedrigschwelliger. Aber ich weiß nicht, ob man so einen fundamentalen Unterschied machen kann, was der Dokumentarfilm vielleicht uns voraus hat. Wo ich manchmal auch neidisch bin und weswegen ich auch diese Reihe Wirklichkeit im Radio ins Leben gerufen habe. Sie haben eine stärkere Reflektiertheit und sie haben eine stärkere Diskussionskultur. Also genau das, worüber wir hier jetzt gerade sprechen, diese Schattierungen, was ist künstlerisch gestaltete Wirklichkeit, wie kann man überhaupt Wirklichkeit einfangen? Eigentlich ist das ja was Unmögliches. Darüber wird immer und immer wieder debattiert, darüber gibt es dicke Bücher und darüber gibt es Symposien und das gilt aber fürs Radio ganz genauso. Und was übrigens noch ein zweiter starker Vorzug des Radios hat, ich möchte es so ein bisschen vergleichen wie mit einem Breitbandfilm und der Schwarz-Weiß-Tuschezeichnung, also indem man eben einen Sinn wegnimmt und wirklich nur die Akustik sprechen lässt, treten dessen Elemente einfach viel schärfer hervor. Also man hat eine ganz starke Aufmerksamkeit auf Atmen, auf Stimmen, auf Zwischentöne. Und da ist wirklich eine Riesenmöglichkeit, Gefühl für Wirklichkeit zu entwickeln.
Leuchtet unmittelbar ein, diese vielen Schattierungen, von denen Sie auch gesprochen haben, Herr Kottkamp. Kann ich aus dem, was Sie sagen, folgern, dass die Autorinnen, die Autoren, die Macherinnen, die Macher eigentlich mit mehr Selbstbewusstsein auftreten müssen, weil sie ja doch immer das reflektieren, was sie tun in Bezug auf die Wirklichkeit?
Sie sollten unbedingt mit sehr viel sehr mehr Selbstbewusstsein arbeiten. Man sollte nicht sagen, Feature, das ist ja ein Orchideenfach, die machen ja irgendwie Kunst. Nein, dadurch, dass sie das künstlerisch reflektieren, kommen sie viel näher an die Wirklichkeit, oft viel näher an die Zwischentöne, auch an die Ambiguitäten. Und das Zweite, was ich auch noch sagen will, im Zusammenhang mit diesem Film Labmobil, ist ja auch zu beobachten, so etwas wie eine Skandalisierung. Also wenn etwas nicht gestimmt hat, dann ist dieses Feature sozusagen, oder in dem Fall der Film, dann ist der weg. Und eigentlich fände ich es gut, der würde in der Mediathek stehen bleiben mit der Debatte, die darum geknüpft ist. Denn einfach mit der Aussage, das ist wahr, das ist falsch, kommt man der Komplexität und der Kraft dieser Dokumentation gar nicht bei.
Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Das Thema ist fürs Feature im Radio genauso wichtig wie für den Dokumentarfilm. Einfach nur nach echt oder nicht echt zu fragen, das ist zu einfach. Wir haben es gehört von Ingo Kottkamp, Feature-Redakteur hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön, Herr Kottkamp.
Ich danke Ihnen auch.
Es brodelt heftig in Europas Theaterszenen, denn immer offener stehen Vorwürfe von Machtmissbrauch und Schilderungen von sexistischen oder rassistischen Übergriffen im Raum, nicht nur hier in Deutschland. Vor einigen Wochen haben wir zum Beispiel über einen MeToo-Skandal am Theaterinstitut von Barcelona berichtet. In Athen wurde der Intendant des Nationaltheaters nach Vergewaltigungsvorwürfen entlassen. Jetzt hat die Debatte mit voller Wucht auch Polen erreicht. Immer mehr Berichte gibt es von Gewalt an dortigen Hochschulen und von einem miesen Verständnis von künstlerischen Schaffensprozessen. Aus Warschau Florian Kellermann.
Polnische Medien sprechen von einer Lawine, die durch die polnische Film- und Theaterlandschaft rollt. Hochschuldozenten und Theaterregisseure stehen unter schwerem Verdacht. In Warschau, in Krakau, in Lodz. Immer mehr arrivierte Schauspielerinnen, die jahrelang über das Erduldete geschwiegen haben, melden sich zu Wort. Den Anfang machte Anna Paliga, frühere Absolventin der Filmhochschule in Lodz. In einem offenen Brief prangerte sie den Missbrauch dort an. Dem öffentlichen Radio in Lodz sagte sie: Die Situationen, die ich in dem Brief beschreibe, kennen alle, die durch unsere Schule gegangen sind. Der betreffende Professor sagt schon bei den ersten Proben, dass das seine Art der Arbeit ist, mit Schimpfwörtern um sich zu werfen. Am Anfang sind alle Schauspielerinnen so begeistert über ihre Arbeit, dass sie nur nicken. Aber nach und nach zeigt sich, dass diese Schimpfwörter gegen bestimmte Personen gerichtet sind. Sie selbst habe der Professor immer wieder als Putzlappen und als Hure beschimpft, erzählt die ehemalige Studentin. In ihrem Brief beschreibt Anna Paliga auch physische Gewalt. Ein anderer Dozent habe einer Studentin bei einer Probe so stark ins Gesicht geschlagen, dass sie aus der Nase blutete. Die angesprochenen Dozenten der Filmhochschule in Lodz bestreiten die Vorwürfe. So etwas sei nie passiert, erklärte Professor Mariusz Grzegorzek gegenüber dem Internetportal onet.pl. Andere Dozenten wollten sich nicht äußern. Die Rektorin der Hochschule, Milena Fiedler, kündigte jedoch Konsequenzen an. Diese Aussagen sind an die Kommission weitergeleitet worden, die sich mit Mobbing und Diskriminierungsvorwürfen befasst. Die Kommission hat bereits damit begonnen, die Vorwürfe umfassend aufzuklären. Ich warte auf die Beschlüsse der Kommission und auf ihre Empfehlungen, welche weiteren Schritte wir unternehmen sollten. Die Rektorin will noch viel weitergehen. Sie will auch aufklären, warum die Kommission nicht schon viel früher tätig wurde und Vorgänge an der Hochschule scheinbar nicht wahrgenommen hatte. Auch andere aktuelle und ehemalige Schauspielschülerinnen schöpften Mut und gingen an die Öffentlichkeit. So wie die bei der Berlinale 2017 als European Shooting Star ausgezeichnete Sofia Wichwatsch. Sie habe es an der Theaterakademie in Warschau nur ein halbes Jahr ausgehalten. Sie sei dort Zeugin von verbaler und sexueller Gewalt geworden, erklärte sie. Auch das Argument habe sie gehört, Regisseure müssten so vorgehen, um bei den Schauspielerinnen Emotionen freizulegen. gegenüber Radio Talk FM, sagte sie. Aber solche Gewalt blockiert uns doch nur. Sie führt zu Traumata. Diese Gewalt macht uns ängstlich und verschlossen. Das hilft uns nie und nimmer, unser schauspielerisches Talent auszuschöpfen. Auch ich war in psychologischer Behandlung deshalb. Vorwürfe gibt es nicht nur gegen die Praxis an Schauspielschulen, sondern auch an Theatern. Das bekannteste, gegen das konkrete Vorwürfe vorliegen, ist das Krakauer Theater Bagatella. Gewalt am Theater, vor allem gegen Frauen, sei ein System, sagt Monika Kwaśniewska-Mikuła, Theaterwissenschaftlerin an der Universität in Krakau. Es sei nicht so leicht zu überwinden. Deshalb habe die polnische Gesellschaft der Theaterwissenschaftler eine Arbeitsgruppe geschaffen, die sich dem Problem widmet. Wir diskutieren noch sehr viel im Moment und sehen uns erst einmal an, wie in anderen Ländern damit umgegangen wurde. Uns wird dabei immer klarer, dass wir zunächst einmal komplexe Untersuchungen brauchen. Solange wir nicht das ganze Ausmaß des Problems kennen, werden wir kaum grundsätzliche Veränderungen anstoßen können. Mobbingvorwürfe kommen nun indes nicht nur gegen Männer auf. Auch Beata Fudalej, Dozentin an der Theaterschule in Krakau, steht in der Kritik. Sie habe Schülerinnen und Schüler beleidigt, getreten und gebissen, berichten Betroffene. Als erster zog der Regisseur Paweł Pasini Konsequenzen aus den Vorwürfen. Er wolle seine Arbeit als Regisseur und Dozent an der Theaterschule im oberschlesischen Bytom vorerst ruhen lassen, sagte er.
Proteste gegen Gewalt an Kunsthochschulen in Polen. Aus Warschau war das Florian Kellermann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Gestern haben wir hier in Fazit mit der Intendantin der Berliner Philharmoniker gesprochen, Andrea Zietschmann. Sie hat berichtet von dem erfolgreichen Konzert unter den neuen Corona-Hygienebedingungen mit 1000 getesteten Zuhörerinnen und Zuhörern in der Philharmonie am vergangenen Wochenende. Teil eines Pilotprojektes, das offensichtlich so erfolgreich war, also alles andere als ein Super-Spreader-Event. Doch nun kommt erst einmal wieder ein vorläufiges Aus. Wegen der steigenden Corona-Zahlen werden die Modellprojekte für Kultur- und Sportveranstaltungen mit Zuschauern gestoppt. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller am Abend nach einer Senatssitzung angekündigt. Es ist völlig klar, sagte er, dass die Modellprojekte, die wir uns vorgenommen haben, so jetzt nicht mehr weiter umgesetzt werden können. Und nun weitere Kulturnachrichten von Frederik Wirwig.
In der Debatte um die als Raubgut der Kolonialzeit geltenden Benin-Bronzen in deutschen Museen hat sich der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, für eine Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum ausgesprochen. Die Benin-Bronzen gehörten aufgrund ihrer künstlerischen Qualität zur Weltkunst, schrieb Parzinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Kunst aus Benin müsse und werde deshalb auch künftig in vielen Museen der Welt zu sehen sein. Dabei werde es entscheidend sein, dass dies im Dialog und in Abstimmung mit den Verantwortlichen in Benin City und Nigeria geschehe. Das Humboldt-Forum sollte nicht nur auf den Kolonialismus reduziert werden, so Parzinger weiter. Sein Erfolg bemesse sich nicht an der Zahl der Rückgaben, sondern an einer neuen Art des Miteinanders. Und es sei keine Weltverbesserungsmaschine. Dazu sagte die Direktorin des Kölner Rautenstrauch-Jost-Museums Nanette Snoop im Deutschlandfunk.
Diese Überschrift hat mir ziemlich überrascht. Weltverbesserungsmaschine. Ich glaube, Museen sind humanistisch, und die Museen sind für Kohäsion und Solidarität. Aber ich glaube doch, dass wir auf Museen und auf Museumsmitarbeiter, Museumsdenker, wir haben genau die Aufgabe, um für ein bisschen mehr Solidarität zu sorgen. So, ich sehe das auch aus meiner Mission als Museumsdirektorin.
Sie sehe dies also auch als ihre Mission, so die Direktorin des Rautenstrauch-Jost-Museums in Köln, Nanette Snoop. Das Gemälde »Das Zitronenscheibchen« von Jakob Ochterfeld wird an die Erben des ursprünglichen Eigentümers zurückgegeben. Die beratende Kommission für die Rückgabe von NS-Raubkunst hatte vergangenes Jahr die Rückgabe empfohlen. Das Gemälde befindet sich aktuell im Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Bayerns Kunstminister Siebler sagte, man wolle mit diesem Schritt ein Stück Gerechtigkeit herstellen. Das Zitronenscheibchen wird nun an die Erben des Berliner Bankiers Karl Hagen zurückgegeben. Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Mann ist die in Berlin lebende Autorin Katrin Passig mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste geehrt worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung gehe an eine der wichtigsten und treffsichersten Diagnostikerinnen der Gegenwart, urteilte die Jury. Die Sachbuchautorin, Essayistin und Übersetzerin gilt als Vordenkerin des digitalen Zeitalters. Zugleich wurde nachträglich auch die in Wien lehrende Literaturwissenschaftlerin und Essayistin Eva Horn mit dem Heinrich-Mann-Preis 2020 ausgezeichnet. Pandemiebedingt konnte dieser Preis für Essayistik im vergangenen Jahr nicht verliehen werden. Nach dem vom Vatikan ausgesprochenen Segnungsverbot für Homosexuelle haben Vertreter der katholischen Kirche eine Unterschriftenliste an hohe Geistliche übergeben. Er verbinde damit die Erwartung, dass gleichgeschlechtliche Paare künftig nicht nur eine kirchliche Segnung erhalten, sondern volle Anerkennung erfahren, sagte der Würzburger Hochschulpfarrer Hose im Vorfeld der Übergabe im Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Bonn. Knapp 2600 Menschen aller pastoralen Berufsgruppen und aus allen Diözesen Deutschlands hatten sich der Aktion angeschlossen.
In Griechenland sind die Theater seit mehr als einem Jahr geschlossen. Eine kleine Ausnahme gab es im Oktober, keine 3 Wochen lang. Wie reagieren die Theaterleute auf diese Krise? Welche Probleme und Verluste gibt es? Welche Möglichkeiten zeichnen sich vielleicht auch am Horizont ab? Darüber möchte ich nun mit Prodromos Tsinikoris sprechen. Er ist Regisseur, Autor, Dramaturg, Schauspieler. Er ist in Wuppertal geboren und arbeitet in Deutschland und in Griechenland. Und jetzt ist er in Athen am Telefon. Herr Tsinikoris, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend aus Athen.
Es gibt 2 Nationaltheater in Griechenland, in Athen und in Thessaloniki. Wie sind die denn bisher durch die Krise gekommen?
Um ehrlich zu sein, sehr, sehr leid. Also es gab ein Programm, das eigentlich das gleiche war mit dem, was angekündigt wurde. Und es wird halt jetzt durch Livestreams abgeliefert. Livestreamings für die Zuschauer zu Hause. Und außerhalb von diesem Programm, das vorher feststand, ist nicht viel gemacht worden. Also was interessant ist, weil ich auch die Diskussion im Ausland mitverfolge, in Frankreich, in Deutschland und so weiter. Viele sagen, das ist auch eine Möglichkeit, irgendwie auch nach anderen Formen von Theater zu suchen, andere Möglichkeiten, alternative Formate für das Theater zu finden und so weiter und so fort. Aber das ist eine Diskussion, die hier im Land nicht stattfindet. Eigentlich, was man hat, ist ganz normales Theater. Das Theater, was vorher auch gemacht wurde, was einfach jetzt nur abgefilmt wird und dann gezeigt wird. Darüber hinaus passiert in den großen Stadttheatern eigentlich nichts.
Also eine Enttäuschung, so wie ich Sie richtig verstehe.
Das ist schon eine riesengroße Enttäuschung eigentlich, ja. Weil man denkt, oder wenn man zum Beispiel nicht nur Vorbilder, oder sondern auch, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, dann sagt man, okay, hier passiert eigentlich nichts. Also wo ist der Diskurs? Was passiert? Wie können wir uns ein anderes Theater vorstellen? Müssen wir uns ein anderes Theater vorstellen? Und ich habe das Gefühl, sobald die Krise zu Ende ist oder sobald die Theater wieder aufmachen, werden wir wieder das Gleiche machen, als ob nichts passiert wäre oder so.
Wie verhält sich denn die Kulturverwaltung, die Kulturpolitiker dazu? Wie hat denn der Staat überhaupt die Theaterszene unterstützt?
Die Theater waren die ersten, die überhaupt zugemacht hatten, bevor wir einen Lockdown im Land hatten. Und dann auch die letzten, die dann wieder aufmachen mussten, also nach Tourismus, nach Restaurant, nach Gastronomie und so weiter und so fort. Und das war dann irgendwann Mitte Oktober für 3 Wochen. Also so lange hat der Spaß in Anführungszeichen gedauert. Und Ende April gab es eine Pressekonferenz von dem Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Und der erwähnte in seinem Plan aus der Krise, er hat dann gesagt, ich zitiere, wahrscheinlich werden wir diesen Sommer keine Festivals haben. Und das hat dann natürlich für alle Leute, die im Kunstbereich arbeiten, also von Musikern, Technikern, Schauspielern, Bühnenbildnern und so weiter und so fort, dass sie auch weiterhin im Sommer nicht arbeiten werden. Dann gab es eine große Reaktion halt von der Künstlerwelt. Eine Bewegung ist an den Start gegangen, sie heißt Support Art Workers und die gibt es immer noch. Ich bin Teil des Zentralkomitees, wenn ich das so ins Deutsche übersetzen könnte, also von der Assembly, von der Organisation. Wir sind so 25, 30 Leute und wir haben eine Facebook-Page mit 25.000 Mitgliedern. Wir haben dann angefangen, die Stimme der Künstler hörbar zu machen.
Die Support Art Workers, welches Ziel verfolgen Sie denn mit dieser Gruppe, außer jetzt die Stimmen hörbar zu machen? Wie geht das konkret?
Also, es gibt sehr viele Beispiele, was wir verlangt haben und wir haben heute nach einem Jahr eine sehr große Liste mit Forderungen, Bedingungen an das Kulturministerium geschickt, also wie es in Zukunft weitergehen soll. Damals war einer unserer ersten Forderungen, dass die Leute, die keinen Vertrag hatten oder die nicht gearbeitet haben als Künstler, dass sie irgendwie abgesichert werden. weil in Griechenland gab es vor dieser Forderung keinen Künstlerindex oder keine Künstlerkasse, wie es sie in Deutschland gibt. Also jeder, der einen laufenden Vertrag damals hatte und der dann nicht mehr arbeiten durfte, konnte vom Staat diese Gelder bekommen, was heißt 534 Euro. Also jeder, der nicht nur Schauspieler oder auch Regisseure und so weiter, die einen Vertrag hatten, sondern auch Leute, die in der Gastronomie arbeiteten, Lehrer, Privatangestellte und so weiter, solange sie einen Vertrag hatten, kriegten und kriegen immer noch 534 Euro im Monat. Für all die anderen Leute aber, und das waren Zehntausende, zigtausende von Menschen, die leider keinen Vertrag hatten oder gearbeitet hatten, ohne einen Vertrag zu haben, was auch sehr oft vorkommt in der Künstlerwelt, dass man probt, weil die Mittel gering sind und man hat keinen Vertrag und noch nicht, oder man kriegt einen Vertrag, wenn man erst ins Theater geht und die Vorstellungen anfangen und so weiter und so fort. Dieser Geldmangel hat sehr viel mit der Finanzkrise vor 10 Jahren zu tun, und weil es bis vor 2 Jahren für 7 Jahre überhaupt keine Förderung der Theaterszene gab. Finanziell gab es da überhaupt keine Hilfen, und deshalb kam es auch sehr oft vor, dass Künstler gearbeitet haben, obwohl sie keinen Vertrag hatten.
Sie arbeiten in Griechenland, Sie arbeiten in Deutschland, in Berlin, in Athen. Ich hatte es gesagt, seit einem Jahr sind Sie jetzt in Athen. Sie haben verschiedene Standbeine, Herr Tsinikoris, Autor, Regisseur, Schauspieler. Woran arbeiten Sie gerade? Welche Perspektive öffnet sich für Sie vielleicht?
Ich habe für das kommende Festival, das Athens und Epidaurus Festival, das jeden Sommer hier in Athen stattfindet, ein Projekt. Ich hatte es schon auch letztes Jahr, aber letztes Jahr wurde es auf dieses Jahr verlegt, weil wir durften nicht in geschlossenen Räumen spielen. Und ich hoffe, alles wird gut gehen. Und ich kann in 2 Monaten und einer Woche ja ungefähr Premiere feiern.
Welches Stück werden Sie inszenieren?
Es ist eine Fortsetzung vom Kirschgarten von Tschechow. Also es geht um eine Familie, genau wie in Tschechow, die ihr Haus verliert und einen Neuanfang machen muss.
Der Lockdown in Griechenland ist sehr streng. Wie ist denn die Stimmung unter den Menschen insgesamt? Wie erleben Sie das?
Na, ich kann eher von meinem Kreis sprechen. Also es sind vor allem Künstler, es sind vor allem Menschen hier in der Nachbarschaft. Es ist so eine Arbeiternachbarschaft hier in Athen, viele Familien und so weiter und so fort. Und naja, die Leute sind schon sehr müde, weil wir haben einen der härtesten Lockdowns in Europa seit Anfang November. Es gibt eine Ausgangssperre, also ich darf jetzt, heute ist Samstag, aber es ist ja das gleiche wie jeden Tag. In 2 Stunden oder in 1,5 Stunden darf ich nicht mehr raus. Also egal aus welchem Grund auch immer, ich darf nicht mehr raus. Außer ich hätte einen Hund und ich darf ihn Gassi laufen gehen mit ihm. Natürlich muss man draußen immer eine Maske tragen, egal ob man jetzt Müll wegwirft oder Zigaretten kauft. Man muss eine SMS schicken an eine Zentrale, die die Regierung geplant hat. Man bekommt dann zurück eine SMS und dann darf man raus mit Ausweis und mit der SMS in der Hand. Und ja, es dauert schon fast 6,5 Jahre und das ist schon zermürbend. Es hat nicht nur psychologische, sondern auch körperliche Auswirkungen, weil ich merke zum Beispiel, mein ganzer Körper tut weh vom nicht viel tun. Und das ist auch vielleicht auch einer der Gründe, warum wir jetzt einen großen Peak haben, weil die Leute können nicht mehr zu Hause bleiben. Sie gehen raus und wenn sie dann draußen sind, stecken sie sich irgendwie an. Ich weiß es nicht. Es liegt auch daran, dass die Busse immer noch voll sind, die U-Bahnen sind voll, Büros sind immer noch voll und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht die Schuld an die Leute geben, die draußen sind und ein bisschen Luft schnuppern möchten, weil das ist total verständlich. Ich mache das auch. Es geht nicht. Man kann nicht den ganzen Tag in der Wohnung verbringen.
Die Theaterszene in Griechenland nach einem Jahr Corona-Krise mit hartem Lockdown. Prodromos Tsinikoris war das, Regisseur, Schauspieler, Autor in Athen am Telefon. Wir haben das Gespräch am Nachmittag aufgezeichnet. Herr Tsinikoris, ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Die Sesamstraße war schon immer kunterbunt unter dem Eindruck der Rassismusdebatte in den USA. Erklären jetzt Puppen den Kindern, dass Farbe auch viel mit dem Selbstverständnis eines Menschen zu tun hat. 2 neue schwarze Puppen setzen ein Zeichen gegen Rassismus, wie wir in dem Beitrag von Peter Mücke hören.
Alright, this looks good.
Zur Jahreszeit passt der Clip nicht so richtig, aber dafür umso besser zum bestimmenden öffentlichen Thema derzeit in den USA, Rassismus. Der kleine Wes und sein Vater, 2 neue schwarze Puppen in der Sesamstraße, machen auf ihrem Herbstspaziergang Pause auf einer Parkbank, als Elmo um die Ecke kommt.
This leaf is red like Elmo's fur. And this leaf is brown like Russ's skin.
Ein Blatt so rot wie das Fell von Elmo, ein anderes so braun wie die Haut von Wes.
We know that children are not colorblind.
Kinder sind nicht farbenblind, sagt Jeanette Bettencourt vom Sesame Workshop in New York, der die Sesamstraße produziert.
And that's why there's the importance of having these discussions very early on.
Und deshalb sei es so wichtig, das Thema Hautfarbe frühzeitig anzusprechen. Aus diesem Grund hat die Sesamstraße in dieser Woche die beiden neuen Puppen eingeführt.
It's such an opportunity to start these discussions early and make all children color proud.
Eine gute Gelegenheit, früh über das Thema zu diskutieren, damit alle Kinder stolz auf ihre Hautfarbe werden, sagt Bettencourt. Und in dem Sesamstraßen-Clip hat Elmo dazu gleich auch noch eine Frage. Warum ist die Haut von Wes eigentlich braun?
Elmo wants to know why Wes's skin is brown.
Oh, I know why, Elmo. My mom and dad told me. It's because of melanin. Right, Dad?
That's right.
Das liegt am Melanin, erklärt Wes. Seine Mutter und sein Vater hätten es ihm erklärt.
Melanin is something that we each
Melanin haben wir alle in unserem Körper, erklärt Wes Vater. Und das gibt unserem Körper seine Farbe und auch unseren Augen und unseren Haaren.
And our hair color.
Oh, and our fur color?
Yes, that's right, exactly, Elmo.
Und natürlich auch der Fellfarbe des kleinen Monsters Elmo. Unsere Hautfarbe ist ein wichtiger Teil von uns, aber es ist okay, wenn wir auf verschiedene Art und Weise unterschiedlich aussehen.
From infancy, children start to note differences.
Von klein auf registrieren Kinder die Unterschiede zwischen den Menschen, die sie sehen. In dieser Zeit bauen sie aber auch ihre Identität auf, das, was sie sind. Und um das zu tun, brauchen sie die Hilfe von uns Erwachsenen, Eltern, Erziehern oder Lehrern.
Is when we as grown-ups, where the parents, caregivers, teachers are the ones that are helping children do that.
Und die brauchen auch manchmal die Hilfe von Fellmonstern und Sesamstraßenpuppen.
Oh my goodness, I have to say we've got
Oh, wir haben ganz viel positive Rückmeldung bekommen von Eltern. Manche waren richtig begeistert. Wir füllen offenbar eine Lücke. Viele Eltern sagen, das ist das erste Mal, dass wir dieses Thema ansprechen können mit unserem Kind, weil wir nicht wussten, wie wir das angehen sollen.
Schwarze Puppen in der Sesamstraße als Zeichen gegen Rassismus. Peter Mücke war das aus New York. Und nun der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek.
Die deutschen Wortschöpfungen sind die schärfsten Spaßbremsen, behauptete die Neue Zürcher Zeitung, aber nicht etwa, um im Kontrast schweizerdeutsche Wortschöpfungen als Spaßbeschleuniger zu feiern. Nein, Paul Jandl hatte einfach Lust, mal ein paar deutsche Wörter aufs Korn zu nehmen und führte aus: Ein Ort, an dem man zuverlässig den Grenzen des Ichs begegnet, ist das Kassenband im Supermarkt. Dort liegen Gegenstände, für die sich die zuständigen Benennungsbehörden Wörter wie Warentrennbalken oder Warendifferenzierungsmodul ausgedacht haben. Solche Begriffe sind Euphemismen, die darüber hinwegtäuschen wollen, dass das kundenförmige Ich hier in seiner beispielhaften Begrenzung offenbar wird. Die Menschen in Norddeutschland haben sich nicht täuschen lassen und nennen besagten Gegenstand Mindientje. Das heißt so viel wie meinst deins. Gebräuchlich sind in unserem Sprachraum auch noch Begriffe wie Kundenabstandhalter, Dreidel oder Plönkel. So Paul Jandl, der unseren Sprachschatz um mehrere Wörter erweitert hat, die im Übrigen Plönkel, Mindientje überhaupt keine Spaßbremsen sind. Die Sätze der Woche, das waren gewiss jene, mit denen sich Angela Merkel für die Rücknahme der angeordneten Osterruhetage entschuldigt hat. Moment mal, titelte daraufhin die Süddeutsche Zeitung, für die Kurt Kister das Vorkommnis interpretierte. Weil ihr Kalif Dr. Helge Braun, der Kanzleramtsminister, bei den Ruhetagen wirklich viel zu wenig nachgedacht hatte, blieb Merkel nichts anderes übrig, als den, bitte um Entschuldigung, Scheiß abzuräumen. Von allen schlechten Möglichkeiten ist in diesem Land im Jahr 2021 das öffentliche Mea culpa, versendbar und verfremdbar als Meme, noch die beste Lösung. Es gibt dann Respektbezeugungen, Talkshow-Philosophie, Fehlerkulturgerede und Artikel wie diesen hätte man sich alles gerne erspart. Aber wenn man schon so einen Mist baut oder ihn Helge Braun bauen lässt, dann ist es besser, wenn in 6 Wochen, ganz kurze Aufmerksamkeitsspannen in der Digitalgesellschaft, das mit der Entschuldigung mehr im Gedächtnis bleibt als der Mist selbst. Hier Mist, dort Scheiß, könnte man Feuilleton-Artikel riechen. Den von Kurt Kister würde man leicht herausriechen. Hätte er besser schweigen sollen? Markus Gabriel, Ulrike Gero, Jürgen Overhoff, Hedwig Richter und René Schlott würden das verneinen. Das intellektuelle Quintett beklagt, die Diskussionen in waltender Pandemie seien vergiftet. Es hat deshalb das Manifest der offenen Gesellschaft verfasst, selbiges mit dem Appell verbunden, tauschen wir uns endlich ruhig und angstfrei aus und Unterstützer geworden. Deren Ansichten waren nun wortgleich in der Wochenzeitung Der Freitag und in der Tageszeitung Die Welt zu lesen. Was indessen die Publizistin Rebecca Niazi Shahab verlautbarte, klang nicht nach ruhigem Austausch, sondern nach krasser Attacke in Richtung linker Identitätspolitik. Das Schlimme am Totalitarismus ist ja nicht das böse Böses Vorhaben, sondern dass das Gutgemeinte maßlos ausgedehnt wird, bis es schließlich alles andere in der Gesellschaft verschlingt. Der oder die Totalgute ist auch deswegen so gefährlich, weil die Totalguten bis zum letzten Moment glauben, sie seien auf der richtigen Seite. Ebenfalls angriffslustig die Ausführungen von Hanno Rauterberg zu Josef Beuys in der Wochenzeitung Die Zeit. Beuys war nicht der, als der er jetzt zum 100. Geburtstag gefeiert wird. Er war nicht links, kein Systemsprenger und erst recht kein Kämpfer der Aufklärung. Obwohl er für die Grünen antrat, hielt er die parlamentarische Demokratie für einen schlimmen Irrweg. Er wetterte gegen die Parteiendiktatur, wie heute ein AfDler. Auch für die Umweltbewegung, den Spinatökologismus, wie er es nannte, hatte er nur wenig übrig. Seine Gedankenwelt war nicht grün, vielmehr schillerte sie in den Farben der Esoterik. Und wer genau hinschaut, wird eine bräunliche Grundierung kaum übersehen können. Hanno Rauterberg in der Zeit. In der Tageszeitung bekam es der zeitgenössische Theaterbetrieb um die Ohren, und zwar von 6 Regiestudentinnen, die sich HFS-Ultras nennen. Das Theater ist ein System, das von Ausbeutung und Unterdrückung profitiert. Es gibt eine Kaste von unbezahlten HospitantsternchenInnen, die unglaublich viel arbeiten. Dann gibt es die AssistenzsternchenInnen, die sehr wenig verdienen, und die sogenannten weisungsgebundenen Gruppen, SchauspielersternchenInnen, TänzersternchenInnen. Dieses Wort weisungsgebunden ist ja schon so schön entmündigend. Und an der Spitze ist ein Machthaber, meistens ein Mann älterer Generation, der alle künstlerischen, finanziellen und organisatorischen Entscheidungen fällt. Egal, ob er dafür qualifiziert ist oder nicht. Es gibt am Theater aus einem 68er Kunstverständnis heraus eine Unschärfe. Kunst wird aus übergriffigem Verhalten legitimiert und umgekehrt. Richtig sauer die HFS-Ultras in der Taz. Entfernt, passend dazu, der NZZ-Artikel: Er war ein Sexmonster und ein Mörder. Gemeint war Benvenuto Cellini, dessen Perseus mit dem Medusenhaupt die NZZ als Höhepunkt der Renaissance-Kultur feierte. Cellini, muss man wissen, hatte einst 3 Morde gebeichtet. Künstler und Verbrecher sind Weggefährten, hob Philipp Meyer an. Beide sind ohne Moral. So jedenfalls glaubte es Josef Beuys zu wissen. Heute leben wir in moralisch aufgeladenen Zeiten. Alle meinen sich im Klaren zu sein darüber, was gut und was böse sei, und glauben vor allem auch, es alle anderen wissen lassen zu müssen. So fragen wir uns heute allen Ernstes, ob unmoralisches Gebaren der Genialität eines Künstlers nicht abträglich sein müsste oder zumindest wesentliche Abstriche bei der Anerkennung seiner Kunst zur Folge haben sollte. Bevor jemand auf falsche Gedanken kommt, der NZZ-Autor Meyer hat Cellinis Morde nicht verniedlicht. Er wies aber darauf hin, dass es allzu oft nicht die reinen Seelen waren, die große Kunst schufen. Das war's für heute. Falls Sie wütend sind, weil wir das spannende Thema nicht vertiefen können, entgegnen wir Ihnen mit einer Überschrift der SZ: Die Wut ist berechtigt.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Kommen Sie gut durch die heute besonders kurze Nacht.